Herzlich willkommen zu NPP 170, der Podcast von Netzpolitik.org. Und ich bin hier heute im Studio mit Anna Biselli. Mein Name ist Markus Reuter. Und wir reden nochmal über die Upload-Filter, über die EU-Urheberrechtsreform, aber vor allem über die Proteste dagegen.
Genau, auch wenn wir es alle fast nicht mehr hören können. Ich glaube, zum Ende ist nochmal ein Überblick darum, was eigentlich passiert ist und was auch gerade so in der Zivilgesellschaft passiert ist und warum es dann irgendwie trotzdem schiefgegangen ist, nochmal eine gute Idee. Damit das nicht in Vergessenheit gerät und man die Proteste am Ende nicht einfach wieder wegignorieren kann, dass sie mal da waren.
Genau, was ist eigentlich diese EU-Urheberrechtsrichtlinie? Was ging es da eigentlich?
Mittlerweile ist es wahrscheinlich das bekannteste EU-Gesetzgebungsverfahren, das es so in der jüngeren Generation gibt. Aber es ging ja schon eine ganze Weile vorher los. Das heißt, eigentlich ging das 2015 schon los. Da gab es einen Bericht zum Urheberrecht von Julia Reda, die das maßgeblich mitgeprägt hat. Und damit forderte sie die EU-Kommission eben auf, einen neuen Entwurf zu machen, um Urheberrechtsregeln, die bis dahin gegolten haben, zu reformieren. Und dann kam der erste Entwurf tatsächlich auch ungefähr ein Jahr später, im September 2016. Und damals war ja Günther Oettinger, über den sich ja viele sehr oft lustig gemacht haben, noch Digitalkommissar. Und die haben dann die Pläne vorgestellt. Die Kritik war einfach ziemlich krass. Und dann war klar, es gibt noch diversen Diskussionsbedarf im Parlament. Und dann haben auch erstmal mehrere EU-Ausschüsse im Parlament die Entwürfe der Kommission abgelehnt und dann ging es eben weiter, dann musste diskutiert werden, dann gab es Änderungsvorschläge. Zwischendurch hat auch noch der Berichterstatter gewechselt, das heißt die Person, die das maßgeblich mitformuliert und eben diese prägende Person in dem Gesetzgebungsprozess zu Axel Voss, den mittlerweile wahrscheinlich auch alle kennen, dem CDU-Politiker. Ja, dann war es irgendwie eine ganze Weile still, weil am Ende, wenn das Europaparlament erstmal seinen Vorschlag hat, dann geht es in den sogenannten Trilog. Und der Trilog ist ein ziemlich geschlossenes Verfahren. Das heißt, da diskutieren das Parlament, die Kommission und der Rat der EU hinter geschlossenen Türen über den endgültigen Text, den sie dann zusammen vorschlagen wollen. Das heißt, alle haben so ihre eigenen Positionen, ihre eigenen Änderungswünsche. Und es geht dann darum, einen Kompromiss zu finden. Und wie genau das funktioniert oder was genau da passiert und diskutiert wird, kriegt man eben erstmal nicht mit, bis dann eben der Entwurf im Februar 2019 bekannt wurde und bekannt gegeben wurde und dann eben zu diesen ganzen Mobilisierungen geführt hat. Dann war das Thema quasi überall auf der Tagesordnung und Leute haben massiv angefangen, dagegen zu protestieren und sich dagegen einzusetzen.
Man muss sagen, dass es schon im Jahr 2018 erste Proteste gab, die sehr klein waren, wo 20 Leute in manchen Städten demonstriert haben. Aber man muss also sagen, dass Save the Internet sich schon sehr früh also um das Thema gekümmert hatte. Netzpolitik.org, wir haben auch schon lange darüber berichtet. Und wie das bei so Protesten ist, brauchst du den langen Atem und die Leute auch, die vielleicht, die da lange an dem Thema schon dran sind. Und ich glaube, dass das dann im Februar eben so richtig groß wurde. Save the Internet hatte eine Petition am Laufen, der damals im Februar war das irgendwie 4,8 Millionen Unterschriften. Und dann ist aus dieser Petition raus, haben Leute in Köln sich entschieden, ey, wir gehen auf die Straße Mitte Februar.
Genau, und die Petition, also das heißt, diese ganzen Unterschriften wurden ja dann der Justizministerin Barley übergeben, um sie eben dazu aufzufordern, im Rat der EU, wo die ganzen Regierungen repräsentiert sind, zu verhindern, dass der Entwurf so vom Rat quasi abgesegnet wird. Und das hat sie nicht gemacht. Es wurde dann eben gesagt, naja, wir haben ja Verständnis, aber wir werden dem Ding zustimmen. Was natürlich irgendwie im Verhältnis gesetzt zu diesen ganzen Unterschriften, die da gesammelt wurden und dieser Größe des Protests zu dem Zeitpunkt schon, es war ja abzusehen, dass es noch größer wird, schon eine harte Nummer von Ignoranz ist, würde ich sagen.
Ja, ich muss sagen, dass der Protest da bis dahin eigentlich sehr viel eigentlich nur online stattgefunden hat. Also es waren, wie gesagt, die Petition, dann gab es irgendwie einen Haufen Menschen, die das auf YouTube erklärt haben, um was geht's da eigentlich. Das wurde mal besser, mal schlechter erklärt. Also es gab auch durchaus ein bisschen Panikmache im Anfang, am Anfang zumindest mehr. Ich hatte das Gefühl, dass sich auch die Qualität von der Kritik deutlich gebessert hat über die Zeit. Und es gab eben Aktionen wie Mailing-Aktionen, dass die Leute haben die Abgeordneten angeschrieben, haben angerufen und so. Ne? Also es war aber alles noch ein Protest, der irgendwie eher zu Hause stattfand und noch nicht irgendwie sich auf die Straße gebracht hat. Dann kam Köln, wo auf einmal dann zwischen 1.000 und 2.000 Leute auf der Straße waren, Mitte Februar. Und das war kurz.
Ist ja noch viel mehr als Uploadfilter. Das heißt, so was das Schlagwort, das jetzt alle kennen, heißt Uploadfilter, aber es geht ja eigentlich noch um viel mehr. Es geht ja auch um Leistungsschutzrecht, das wieder eingeführt werden sollte. Aber eben gerade im Internet sind diese Uploadfilter ziemlich stark abgegangen, würde ich sagen. Und da ging es eben darum, dass viele YouTuber auch dazu aufgerufen haben, weil sie gesagt haben, okay, wenn das kommt, dann werden unsere YouTube-Videos vielleicht weggefiltert, dass andere Gruppen aufgerufen haben, weil sie eben die Memes in Gefahr gesehen haben, weil sie davon ausgehen, dass diese Upload-Filter nicht zwischen Parodien und wirklich, sage ich mal, urheberrechtlich geschützten Inhalten, die dann eben illegalisiert hochgeladen werden, unterscheiden können. Und das hat eben gerade in dieser Blase von YouTubern, von auch ja, Remixern im Internet dafür gesorgt, dass die eben viele Menschen erreicht haben, viele junge Menschen erreicht haben und Menschen, die vorher vielleicht auch noch nie auf eine Straße gegangen sind und gar nicht so richtig wussten, wie eine Demo überhaupt funktioniert. Ich meine, da gab es ja am Anfang auch irgendwie Anfragen von Leuten, von wegen, muss ich mich für eine Demo anmelden und was passiert da überhaupt und ist das illegal? Da hat man schon gesehen, das ist eine ganz andere Generation, die mit sowas noch nie in Berührung gekommen ist.
Genau, also ich meine, nochmal vielleicht die drei Kritikpunkte an dieser Reform sind, oder die Hauptkritikpunkte, ist das Leistungsschutzrecht. Das ist quasi ein Recht, was man Verlagen einräumt an Überschriften und den Anreißertexten, wo man damit quasi dann nochmal das lizenziert und dann Geld für zahlen soll, wenn man diese Anreißertexte und Überschriften bringt. Das zweite ist der Artikel 12, der damalige Artikel 12, die Namen haben sich später nochmal geändert, wo eben den Verlegern gegenüber Autoren eine Beteiligung an Ausschüttungen zugesichert wird, und eben Artikel 13, die Upload-Filter. Das waren so die drei großen Kritikpunkte. Es gab sicher noch ein paar mehr, auf die wir jetzt aber nicht näher eingehen. Genau, dann gab es diese Kölner Demo, und man muss da sagen, da ist eigentlich schon auch so dieses, also da wurde dieses Wir sind die Bots, oder wir sind später, wurde es daraus dann Wir sind keine Bots, als eigentlich einer der Schlachtrufe dieser Bewegung geboren. Oder das lag daran, dass also sowohl EU-Institutionen wie konservative Politiker eigentlich jeden Fehler gemacht haben, indem sie den Protest eigentlich diskreditiert haben. Also das ging los mit der EU-Kommission, die einen Blogbeitrag gepostet hatte, wo der Protest als Mob diffamiert wurde. Dann gab es einen CDU-Politiker, der gesagt hat, ihr seid doch alle Bots.
Und von Google gekauft.
Ihr seid instrumentalisiert und ihr seid Bots, ihr seid gar nicht echt, ihr seid alle. Also das hat sich auch durchgezogen, diese Diskreditierung, bis zum Ende. Aber interessant war eben, dass in Köln das auf einmal auf der Straße die Leute sagen, nee, ja, dann sind wir die Bots, wir sind die Bots. Und das hat sich dann im Lauf der Proteste zu, wir sind keine Bots, eben, hey, nehmt uns ernst, hört uns zu, wir sind irgendwie hier Menschen, die ein Anliegen haben, gewandelt. Genau, Köln hat dann gleich eine Woche später noch eine Demo gemacht, und da waren auf einmal schon fast 4.000 Leute auf der Straße. Und dann hat man gesehen, dass das die Sache Momentum hat. Also Momentum ist ein Begriff aus der sozialen Bewegung, heißt, oh, da ist jetzt Musik drin, da kann was passieren, da ist Mobilisierungskraft da. Und dazu hat natürlich diese Diskreditierung auch schon beigetragen, die Leute auch immer wütender gemacht hat.
Ja, und ich glaube eben auch, dass die Sachen einfach mehr oder weniger wegignoriert wurden. Ne? Man sagt irgendwie, ja, wir haben hier massenweise Unterschriften, aber ja, sorry, ist egal, obwohl wir das auch nicht so super finden irgendwie von der SPD jetzt. Und dann irgendwie zu sagen, okay, wir diskreditieren euch jetzt, nehmen euch nicht ernst und gerade so dieses, ne, wird immer gesagt, man muss die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, aber wenn plötzlich so eine junge Generation auf die Straße geht und sich wirklich auf allen Ebenen gegen sowas einsetzt und auch gute Argumente hat, das heißt irgendwie, das war eben nicht nur Panikmache, sondern dann waren auch gute informative Videos da, die viele Leute geguckt haben und die irgendwie Millionen Klicks auf YouTube haben. Und das dann einfach wegzuignorieren, macht Leute, glaube ich, auch einfach ziemlich wütend. Und ich meine, Köln ist jetzt nicht die Großstadt und da war eben schon richtig viele Leute auf der Straße. Und auch die erste Demo in Köln war ja, die Vorbereitungszeit war ja unglaublich kurz. Ich glaube, es waren 48 Stunden oder so.
Ja, das heißt, das war immer in Köln so gemacht. Immer so, und übermorgen machen wir eine Demo.
Ja, genau, aber einfach, dass irgendwie plötzlich die ganzen Leute kommen und dass da irgendwie dieser Platz voller junger Leute sitzt, ist einfach schon irgendwie ziemlich beeindruckend.
Ja, und es war auch spannend dann zu sehen, also dass, ich glaube, bei der ersten Demo war da auch nur ein Journalist, der Thorsten Kleins von Heise. Ich habe mir das dann noch im Stream angeschaut und daraus dann noch einen Artikel geschrieben und man hat so gesehen, das ist jetzt noch nicht so richtig übergeschwappt oder medial wird es auch ignoriert, was die Leute auch ziemlich sauer gemacht hat. Die sagen, ey, wir demonstrieren hier, werden nicht gehört. Das ist, finde ich, auch ein spannendes Moment. Ne? Also wenn irgendwelche Pegida-Leute auf die Straße gehen, war immer die Berichterstattung groß.
Ja, und wenn da 50 Leute mit Deutschlandfähnchen
rufen. Ja, und wurde gesagt, ja, wir müssen diese Sorgen dieser Menschen und in die konservativen Parteien hinein, die das immer als, oh, das müssen wir alles ernst nehmen. Und hier gehen irgendwie tausende Leute auf die Straße und wurden erstmal nicht ernst genommen.
Ja, und vor allem so unterschiedliche Leute, ne? Wir haben ja irgendwie uns damals gefreut über die Marmeladenoma. Das ist ja. Ne, so der Gegenentwurf zu, sag ich mal, 16-, 17-Jährigen. Das ist irgendwie eine Frau, die ist, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber definitiv schon im Alter von unseren Großeltern. Und die dann eben auch sich hinstellt und sagt so, das ist in Gefahr und liebe Leute, bitte geht auf die Straße. Und die sich dann auch eben in Köln hinstellt mit grauen Haaren und sagt so, das geht gar nicht, was ihr da macht. Und sie ist halt dadurch im Internet bekannt geworden, dass sie Märchen vorliest. Und die Märchen streamt sie halt auch auf Twitch. Und eben Twitch ist ja auch so ein Dienst, der in Gefahr gesehen wird und wo dann gesagt wird, okay, wir können dann nicht mehr einfach streamen, weil da eventuell Material drin ist, das weggefiltert wird.
Genau, es wird dann die ganze Zeit immer gesagt, ja, das jetzt geht immer nur um YouTube und es geht, das sind immer diese jungen Leute hier. Aber ich fand es dann spannend, wie viel sich dann irgendwie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dagegen geäußert haben und Juristen und Netzpolitiker und Leute aus Bürgerrechtsperspektive und die Wirtschaft irgendwie mit 130 irgendwie IT-Unternehmen aus ganz Europa, die einen offenen Brief gemacht haben und dann Foren und also es war jetzt auch nicht so, dass das so eine, oder auch ein Journalistenverband wie die Freischreiber, die da eine Einzelposition hatten, die anderen Journalistenverbände haben sich alle endlich zu dieser Urheberrechtsreform bekannt, trotz der Risiken, die ihnen wohnen, auch für die Pressefreiheit. Und ich fand aber spannend, wie breit das dann eigentlich geworden ist. Ne?
Und irgendwann hat es ja auch irgendwie mediale Aufmerksamkeit bekommen. Man kann ja sagen, es gab dann ja noch irgendwie Anfang März einen Protest in Berlin. Und danach hat es eigentlich angefangen, dass wirklich auch Medien über Proteste berichtet haben. Dann war ja zwischen der Demo in Berlin, da war ja schon klar, es wird ein europaweiter Aktionstag geplant, eben am 23. März. Und gerade so in der Zeit dazwischen gab es plötzlich eben auch Aufmerksamkeit für die Proteste. Und ich glaube, so richtig, als dann spontan Demos entstanden sind, nämlich weil plötzlich im Raum stand, dass die Abstimmung vorgeschoben wird vor die großen Proteste am 23.
Ja, genau. Also ich glaube, dass diese Demo am 2. März eine wichtige Rolle gespielt hat in der medialen Wahrnehmung. Ne? Also da waren hier zwischen 2.000 und 5.000 Leute auf der Straße. Und gerade, ich glaube, dass es in Berlin stattgefunden hat, da ist viel Hauptstadtpresse und auf einmal war das sichtbar und auf einmal lief das in der Tagesschau und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, um im Vorfeld vor diesem 23. Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann gab es diese Nebelkerzengeschichte von eben dieser Versuch, die Abstimmung zu verschieben. Und ich habe dann versucht, irgendwie rauszubekommen bei Herrn Weber, der Fraktionsvorsitzende der Konservativen im Europaparlament ist, rauszufinden, ja, was machen Sie denn jetzt? Wird es verschoben, wird es nicht? Und dann gab es nie eine Antwort oder wir wissen von nichts. Und die haben da sehr mit Nebelkerzen geworfen und haben es aber eigentlich halt eben versucht. Es gab dann Dokumente, die belegen, dass sie versucht haben, wirklich irgendwie diesen demokratischen Protest zu umgehen, indem sie schneller abstimmen.
Das genau. Genau, und eigentlich war es dann auch irgendwie lange Zeit unklar, also sie haben dann relativ früh gesagt, okay, das wird nicht verschoben. Das haben auch die Konservativen dann gesagt. Und dann haben sie allen
weil
möglichen
die Übersetzung nicht fertig.
Ja, genau. Dann haben sie allen möglichen Journalisten was anderes erzählt. Das heißt, bei den einen haben sie erzählt, so ja, das wird überhaupt nicht verschoben, aber nicht gesagt, warum, sondern irgendwie das so ein bisschen suggeriert von wegen, das wollen wir eigentlich gar nicht machen. Und dann wurde halt irgendwie so ein bisschen bekannt, es müssen erst die ganzen Übersetzungen vorliegen von diesem Text, bis überhaupt abgestimmt werden kann. Und das wird wahrscheinlich bis zu dem Termin eh nicht klappen. Das heißt, es lag nicht unbedingt daran, dass sie nicht den Willen hatten, das zu tun, weil es wurde auf die Tagesordnung gehievt, über diese Verschiebung abzustimmen, sondern es lag im Endeffekt daran, dass die Übersetzungen nicht vorlagen, dass es dann nicht so richtig versucht wurde.
Wobei ich mir da gar nicht sicher, also es war ja auch noch unklar, ob die Übersetzungen auch nicht doch noch schaffen. Und das war dann schon spannend, als das dann rauskam, ey, die wollen verschieben, wie schnell dann innerhalb in 5 Städten die Leute eben zu Tausenden vor CDU-Zentralen standen. Irgendwie, hier in Berlin waren es irgendwie 2000 bis 2500, in Hannover 500, überall sind Leute vor die CDU-Zentralen gezogen und haben eben auch den zweiten Schlachtruf dieser Bewegung, der ist nie mehr CDU, und haben da wirklich irgendwie auf die Schnelle irgendwie auch echt einen wütenden Protest hinbekommen. Und während diese Demos dann waren an dem, wurde es dann abgesagt, die Verschiebung, ne? Also, das war so ein kleiner Teilerfolg oder man weiß es im Nachhinein natürlich nicht, was jetzt das ausgelöst hat. Waren es die Übersetzungen, die gefehlt hat? War es der Druck auf der Straße? Aber auf jeden Fall ist die Verschiebung dann nicht, das Vorziehen der Abstimmung nicht passiert.
Genau, und kurz nach diesen Ereignissen hat die CDU in Deutschland, das heißt irgendwie, ne, so nicht die Leute, die im Europaparlament saßen, aber die eben deutsche Politik machen, eine Beruhigungspille abgeworfen. Das heißt, dann haben sie gesagt, okay, ja, wir werden jetzt irgendwie auf EU-Ebene, wird das durchgedrückt, aber macht euch bitte keine Sorgen. In Deutschland können wir das ja dann nochmal verhindern. Wir müssen ja quasi diese Richtlinie, die dann erlassen wird, noch in deutsches Recht umsetzen. Und das war, finde ich, auch eine unglaublich interessante Aktion, zu sagen so, ja, wird alles nicht so schlimm. Und wir versuchen damit so ein bisschen die Situation in Deutschland zu beruhigen, weil ja auch gerade, glaube ich, vor allem am Anfang die Proteste zu einem großen Teil in Deutschland stattgefunden haben. Das heißt, es war ja zwar ein europaweites Thema und es wurde auch in anderen Ländern mobilisiert, aber ich glaube, so in so vielen Städten wie in Deutschland sind Leute jetzt nicht auf die Straße gegangen.
Nee, also man muss, ich glaube im Nachhinein, aber da kommen wir später noch drauf auch, also sagen, das war die Protestbewegung war hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern, also es gab auch nennenswerte Proteste dann später auch in Österreich und der Schweiz. Aber es hat nie so richtig den Sprung rausgeschafft, ne? Die Mobilisierung so, dass es, also es wurde dann immer mit dem ACTA-Protesten, also damals 2012, auch ging es auch um Urheberrechte und ACTA war damals von Polen ausgegangen und hatte innerhalb kürzester Zeit quasi europaweit Menschen auf die Straße gebracht und wurde dann auch abgelehnt. Und das war so einer der Vorbilder davon war, hey, das ist ja schon mal geschafft worden. Und nur diesen Sprung auf diese europäische Mobilisierung und dass dann Leute überall in Europa auf die Straße gehen, es sind zwar überall Leute auf die Straße später gegangen, aber es war eben nicht so groß wie erhofft und vielleicht auch einer der Gründe, warum es dann am Ende nicht geklappt hat.
Genau, wie war so das Verhältnis? Ich glaube, europaweit sind ungefähr 100 Städten Leute auf die Straße gegangen. Ich meine, was ja auch schon ziemlich viel ist. Das
waren, glaube ich, 51 in Deutschland.
Genau.
Und, aber die Zahlen sind so ungefähr, ich habe ja dann eine Liste gemacht und alles zusammengerechnet und es waren am Ende, waren außerhalb von Deutschland, die Gesamtproteste hatten etwa 170 bis 200.000 und im Ausland sind so um die maximal 10.000 auf die Straße gegangen. Also das war eine Bewegung, die hier besonders aktiv war und auch ist auch.
Ja, und ich glaube so, was man noch ein bisschen gucken muss zwischen, sage ich mal, den Demos in Berlin, also der ersten Demo in Berlin und dann diesen spontanen Demos und halt dem europaweiten Aktionstag am 23., wurden ja Politiker immer wieder dazu gebracht, sich zu äußern oder haben sich selber geäußert, haben Pressekonferenzen organisiert, wurden von massenweise Leuten interviewt und ich finde, da gab es irgendwie relativ viele witzige Szenen. Also es gab, glaube ich, irgendwie dieses ziemlich weit rumgegangene Weiß-Interview, eben hat Weiß Axel Voss interviewt und damit hat er sich eigentlich sag ich mal, bis auf die Knochen blamiert. Da ging es eben darum, wie Axel Voss so das Internet sieht. Und dann, ne, wurde gefragt, hier, Herr Voss, nutzen Sie eigentlich, welche Dienste im Internet nutzen Sie? Und dann war das so, ja, meinen Sie jetzt Websites? Also Apps benutze ich ja auch, also so WhatsApp zum Beispiel. Und dann hat er auch noch gesagt, so, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau irgendwie, was die Auswirkungen sind, weil ich bin ja kein Techniker und bitte irgendwie verstehen Sie das. Und da wurde halt schon ziemlich schnell klar, die Leute, die dieses Ding zu verantworten haben,
haben
keine Ahnung. Und das Witzige war dann noch, als Axel Voss dann meinte, ja, bei Google gibt es ja eine extra Seite, wo man Memes anklicken kann. Und dann hat dann Timo Wölken, SPD-Parlamentarier im Europaparlament, darauf reagiert und meinte so, ey, ich habe jetzt irgendwie bei Google keine Memes-Rubrik gesucht, habe überall geguckt, hier Bilder-Rubrik, irgendwie Shopping-Rubrik. Und dann hat irgendwie CDU-CSU-Fraktion im Europaparlament noch so ein Bild getwittert, wo sie meinten so, ja, hier, Axel Voss kennt sich besser im Internet aus als Sie. Und dann gab es eben bei der Google-Bildersuche, wo diese Text vorgeschlagen haben, eben die Meme-Rubrik, die er dann vielleicht
ein Schlagwort, was angezeigt wurde. Na, ich, das war schon auch bezeichnend und sicher ein Teil des Konflikts oder warum das auch so hochgekocht ist, ist, dass die Befürworterseite eigentlich durch Inkompetenz an allen Stellen irgendwie aufgefallen ist. Ne? Also, dass es nie richtige Antworten gab. Wie wird das technisch eigentlich gemacht? Dann wurde die ganze Zeit versucht, ja, aber im Text sind ja keine Upload-Filter drin. Das wird doch nicht passieren und so. Und ich meine, man weiß ganz genau, man kann so viel Material nicht händisch anschauen. Also das wäre eine große Jobmaschine.
Ja, und vor allem, ich finde, die Politiker oder die, ne, Leute, die es zu verantworten haben, haben sich auch nicht so besonders, also haben das auch gar nicht so richtig zu verdecken versucht, dass sie wirklich wenig Ahnung haben. Zum Beispiel, es gab ja diese Pressekonferenz, wo du warst mit irgendwie Helga Trüppel, wo dann irgendwie gesagt hatte, okay, Wikipedia hat sich jetzt hier einen Tag aus Protest irgendwie ausgeschaltet und hat irgendwie schwarzen Bildschirm davor gemacht. Aber gucken Sie mal, die jungen Leute können ihre Hausaufgaben doch machen, die App funktioniert ja noch. Und das ist einfach so ein Verständnis irgendwie davon, wie das Internet funktioniert und wie der Protest funktioniert, der schon irgendwie ziemlich deutlich zeigt, so Leute, ist eigentlich noch alles in Ordnung bei euch?
Naja, das ist ja, ich hatte, bei dem Fall hatte ich das Gefühl, da spielt auch so ein gewisses Maß an Verschwörungsdenken oder irgend so eine sehr ideologische Haltung, ne? So, oh, die App ist nicht schwarzer Bildschirm, sondern es sollen nur die Großen, die Erwachsenen beeinflusst werden von diesem bösen Wikipedia, die da bezeichnende Politik machen. Also das war schon auch also interessant, mit was für eine natürlich ist eine Wikipedia-Abschaltung, das war glaube ich die erste in Deutschland, ist ein großes Ding und hat das natürlich auch schon, also die wurde am 21. März dann abgeschaltet oder beziehungsweise ein schwarzer Bildschirm davor gemacht, den man hätte auch umgehen können, aber ist natürlich schon eine drastische Maßnahme, aber auch fand ich von Wikipedia gut, dass sie gesagt hat, wir sind ja gar nicht betroffen, denn Wikipedia ist ausgenommen von dieser Richtlinie. Aber aus Solidarität mit den anderen. Wir wollen nicht in einer Wüste die einzige Oase sein, war so der Spruch. Sie haben dann nicht zu den Demonstrationen selbst mobilisiert auf dieser Seite, aber es war eben trotzdem ein starkes Zeichen. Also das auch nochmal diese Breite des Protests gezeigt hat.
Ja, und es haben sich ja mehrere Foren auch quasi abgeschaltet. Die Foren, die sich zusammengeschlossen haben und ein Statement gegen Upload-Filter und Artikel 13 veröffentlicht haben, haben dann eben auch gesagt, wir schalten uns einen Tag schwarz. Und da gab es ja noch so eine witzige Koinzidenz, dass eben Lena Meyer-Landrut heißt sie, die Künstlerin eben bei der GEMA für diese Yes-to-Copyright-Kampagne unterschrieben hat und das von der GEMA auch mit irgendwie Ja zu Artikel 13 und Hashtag Artikel 13 verbreitet wurde. Das Lena Meyer-Landrut-Forum hat sich abgeschaltet, weil es irgendwie das ziemlich doof fand. Und dann haben die Leute im Internet, ich habe dann irgendwas getwittert irgendwie und habe das nur so aus Spaß gemeint und dann ist plötzlich eine riesige Diskussion losgegangen, bis dann Lena irgendwann geantwortet hat, sie ist gar nicht für Artikel 13 und dann gab es wieder eine riesige Diskussion, warum sie das dann unterschrieben hat und sich hat instrumentalisieren lassen und es wurden eben mehrere Künstler noch irgendwie instrumentalisiert, die auf dieser Wand unterschrieben haben und sich vielleicht nicht so besonders gut informiert haben, was auch ihre eigene Schuld ist, aber eben dann quasi versucht haben oder die GEMA hat dann eben versucht, noch so eine Gegenposition darzustellen und zu sagen, ja, es sind ja auch irgendwie Leute und Urheber für Artikel 13 und für diese Urheberrechtsreform. Und da wurde dann auch mal wieder versucht, das in einen Topf zu werfen. Das wurde dann eben auch versucht zu diskreditieren und zu sagen, so die ganzen Leute sind gegen Urheberrecht, aber dann können wir die Künstler nicht mehr entlohnen und dann geht das alles kaputt. und überhaupt nicht differenziert wurde, dass Leute, viele Leute, die bei diesen Protesten mitgewirkt haben, gar nicht gegen ein Urheberrecht an sich sind, aber eben gegen diese Umsetzung mit diesen dubiosen Upload-Filtern, die dann eben kommen würde.
Ja, das fand ich eh interessant. Also die Strategie, die Kommunikations- oder Propagandastrategie der Befürworter war ja immer auf ich lege euch falsche Argumente, die ihr gar nicht gesagt habt, in den Mund. Ich werfe euch vor, ihr seid gegen die Urheber, ihr wollt die Kunst zerstören. Also es wurde gar nicht auf die sachliche Auseinandersetzung eingegangen. Da gab es ein sehr gutes Video von Rezo, ein YouTuber, den ich bis dahin nicht kannte, aber ein sehr spannendes, gut belegtes Video, was eben genau diese Kommunikationstechniken auseinandergenommen hat, wo man sich auch irgendwie verarscht fühlt. Also wenn du dann merkst, hey, die spielen hier mit uns, mit ihrem mit ihrer Kommunikation und versuchen uns in eine Ecke zu drängen und versuchen uns eben zu diskreditieren. Also ich meine, das fand ich, also diese ganze Debatte war schon auch schmutzig. Also nicht nur auf Seite der Befürworter, ne? Die Befürworter haben natürlich auch, wurden auch mit Schlamm beworfen, wie das eben, wenn eine große Jugendbewegung mit Internet und Remixen arbeitet, eben auch passiert. Aber ich fand das schon eine der kennzeichnenden Punkte in der ganzen Auseinandersetzung war eben diese Diskreditierung und dieses nicht ernst nehmen und ja.
Und wie viele Bots waren denn am Ende auf der Straße? Das haben wir noch gar nicht gesagt, am 23. März.
Genau, also in dem Zeitraum bis zum 23. März hatte ich jetzt gezählt zwischen 22.000 bis 31.000 Leute sind da auf die Straßen gegangen bis zum 23. März und man hat gemerkt, es wird jetzt immer größer und dann kam dieser Aktionstag und ich erinnere mich, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und die Sonne schien und das ist natürlich immer gut, wenn die Sonne schien, erscheint irgendwie bei Protest und zwar so der erste warme Frühlingstag und bin dann auch hingegangen und hatte schon manche Demos in die Berlin ging jetzt um 14 Uhr los und andere in anderen Städten war schon um 10 und da kamen unglaubliche Zahlen rein aus so Städten wie Rostock, wo du denkst, wow, 1000 Leute in Rostock und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, welche, es waren auf jeden Fall, hat sich so angedeutet in den ersten Protesten, die dann waren, oh, das könnte groß werden und das wurde dann auch richtig groß. Mit der größten Demo wahrscheinlich in München.
40.000, ja.
Nach Polizeiangaben. Nach Polizeiangaben, genau. 50.000 nach Veranstalterangaben. Genau, also das war auch so eine Überraschung, dass München dann so groß war. Und in Berlin war es so, ich war recht früh am Potsdamer Platz, 2 Stunden eigentlich vor bevor es losging. Und da standen um 2 Stunden vorher schon 100 Leute mit Schildern in der Hand. Also das war auch so, dass man da auch gemerkt hat, okay, das wird eine wirklich große Demonstration. Und in Berlin wurden es ja auch nach Veranstalterangaben 40.000, vielleicht waren es auch 30.000. Also es war auf jeden Fall massiv lang. Die Polizei hat dann irgendwann getwittert, oh, der Demonstrationszug ist, die Spitze ist schon am Willy-Brandt-Haus, während der Rest immer noch auf dem Potsdamer Platz steht. Das ist eine Strecke von ungefähr 3,2 Kilometern. Ich habe irgendwie nachgemessen. Und das ist war schon eine große Demonstration überall, aber auch in Städten wie Stuttgart, wo 10.000 auf der Straße waren. Oder
ja, vor allem auch in Städten wie in Lippstadt oder in irgendwelchen oberbayerischen Dörfern, wo sich dann natürlich nicht Tausende auf die Straße stellen, aber wo dann im Endeffekt trotzdem 100 Leute auf dem Marktplatz stehen. Oder in Villingen-Schwenningen, da stehen dann plötzlich 250 Leute auf dem Marktplatz.
Kaiserslautern, 500. Wann hat Kaiserslautern das letzte Mal so eine große Demo gesehen?
Ja, also, genau. Also wo du auch siehst, so Leute, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, irgendwie nach Berlin zu fahren oder nach München zu fahren oder in eine große Stadt zu fahren, haben dann halt trotzdem gesagt, okay, wir melden jetzt irgendwie eine Demo an und wir machen das jetzt und stellen uns halt überall hin, damit halt Leute auch in nicht so großen Städten mitkriegen, dass da Leute auf die Straße gehen. Und ne, man wundert sich wahrscheinlich, wenn in Villingen-Schwenningen plötzlich eine Demo passiert und man sich denkt so, naja, was ist denn das so? Und dann gehen plötzlich in Villingen-Schwenningen Leute gegen eine EU-Gesetzgebung auf die Straße. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ziemlich schöne Sache.
Also das fand ich auch, ich meine, das ist von Soest, wo 25 waren, über Osnabrück und also es waren so viele Städte und so eine breite Mobilisierung. Man muss auch, also wenn das nach den niedrigsten Zahlen 170.000 waren in Deutschland, das ist ist ja schon irgendwie nicht von der Hand zu weisen eine Menge. Also bei ACTA waren es damals, glaube ich, zwischen 70 und 100.000 bundesweit. Und das war ja fast nochmal jetzt doppelt so groß. Und ist zu dem in Deutschland der größte jemals, also der größte Internetprotest aller Zeiten, ne? Also das ist schon eine Hausnummer gewesen. Und ich fand interessant, wie sich das dann das in die Breite gegangen ist und was für eine Strahlkraft das bekommen hat in den letzten Wochen, dann eben auch, als die große Aufmerksamkeit drauf war. Und dann irgendwann nachmittags die Demos laufen, in Deutschland sind 170.000 Menschen auf der Straße, twittert die CDU im Europaparlament, die sind alle gekauft. Und die Wut auf dieser Demo war, also es war zu, die Leute haben angefangen irgendwann zu rufen, irgendwie Scheiß auf die Bild, weil die Bild-Zeitung hatte dieses Zitat verbreitet, das von einem Herrn Kaspari von der CDU so in die Welt gesetzt wurde. Eine Falschnachricht, eine eindeutige Falschmeldung, eine Desinformation zur Diskreditierung. Ich fand das so kann man nicht umgehen mit demokratischem Protest. Das ist
vor allem, das sind so Taktiken, ne? Trump macht sowas.
Und ja, Trump oder Mubarak oder
oder Frau Gepetri, die dann sagt, irgendwie hier, die kriegen alle Demogeld. Also so, ne, das sind eigentlich Sachen und Taktiken, um Protest zu diskreditieren, die kennt man jetzt oder will man in einem demokratischen Land vielleicht nicht unbedingt haben. Und ja, wo man auch sagt, ihr macht euch doch lächerlich. Ich meine, ne, da sind irgendwie ganz viele junge Leute, nee, die sind nicht von Google gekauft und irgendwie, die werden nicht dafür bezahlt, dass sie jetzt in ihrer Freizeit irgendwie auf den Samstag da auf die Straße gehen.
Ja, das fand ich unglaublich. Und sowas ist auch wirklich schädlich für einerseits für das Vertrauen von Leuten in Politik oder in politische Institutionen. Sowas ist so demokratieschädlich. Und es ist eben auch wirklich eine Methode, die aus autoritären Staaten bekannt ist, wie ausländische Agenten haben jetzt Demos, also wo immer versucht wird, das so wegzuschieben, als irgendwie, die sind alle fremdgesteuert und wir hier sind gar nicht so. Also das fand ich. Also fand ich so einen Tiefpunkt in politischer Kommunikation, dass sich die CDU solcher Methoden bedient. Also hat ja auch bei der CDU selber, die haben innerparteilich gab es dafür auch Ärger für Herrn Kaspari, der heute natürlich jetzt sich davon zurückgerudert hat, also nicht distanziert hat er sich eigentlich auch nicht so richtig. Ja, also das fand ich interessant, dass diese Diskreditierung da weiterging. Ja, aber die Demos waren schön und bunt und viele Schilder und irgendwie so. Also ich fand war wirklich spannend, wie so eine Bewegung innerhalb von kürzester Zeit so aufploppt und letztlich auch wirklich Druck gemacht hat. Also hier in Deutschland auf die Politik, da war schon was möglich. Da hat sich so ein Fenster geöffnet, wo Druck gemacht werden kann.
Und wo die gemerkt haben, okay, die meinen das wirklich ernst. Also das war ja irgendwie auch so ein, na, du kannst jetzt diese ganzen Leute nicht mehr nicht ernst nehmen. Und wo du merkst, da stehen dann eben massenweise Leute vor der SPD-Zentrale und irgendwie beschweren sich.
Genau, die auch ein Anliegen haben, was auch wirklich kommuniziert und auch sachlich kommuniziert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, am Ende war es so, dass die Befürworter irgendwie immer auf die unsachliche Ebene und die Gegner eigentlich immer versucht haben, das auf so ein sachliches Ding runterzuziehen. Klar gab es auch Leute, die, aber okay, die gibt's immer.
Ja, und was ist dann passiert? Dann gab es am 26. eben diese Abstimmung. Und dann gab es die Enttäuschung, okay, das EU-Parlament hat eben dieser ganzen Richtlinie, diesem ganzen Entwurf zugestimmt.
Mit einer recht breiten Mehrheit, also diese Generalzustimmung. Und dann gab es ja noch eine andere Abstimmung, sollen wir nochmal über Artikel 11 und über Artikel 13 reden?
Genau, es gab dann die Abstimmung, ob man über die Änderungsanträge abstimmt.
Genau, und die ging dann nur mit 5 Stimmen Unterschied aus. Und am Ende haben sich noch dann 10 Abgeordnete noch haben nachgetragen, dass sie doch eigentlich darüber reden wollten und gar nicht dagegen stimmen wollten. Also eigentlich hätte es gereicht, dass im Parlament nochmal über die beiden Artikel geredet oder abgestimmt worden wäre.
Genau, und die haben halt gesagt, sie haben sich verstimmt. Und dann gab es natürlich so ein bisschen die Überlegung, naja, haben die sich jetzt wirklich verstimmt oder wollten sie am Ende irgendwie nur sich ein bisschen aus der Affäre ziehen? Ich fand, da gab es einen interessanten Artikel, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube irgendwie auf Spiegel oder bei der Zeit, wo dann aber gesagt wurde, naja, eigentlich ist es schon ziemlich normal, dass sich Abgeordnete bei so Sachen verstimmen. Das heißt, die stimmen über, ich weiß nicht, 200 Sachen an dem Tag ab und heben dann im Endeffekt so im Akkord die Hand. Und dann wurden auch ein paar andere Beispiele genannt, wo sich eben Leute verstimmt haben und dass es relativ üblich ist, im Nachhinein seine Stimme zu korrigieren, was man eigentlich wollte. Aber egal, ob es jetzt so knapp ist oder ob es dann eben nicht knapp ist und es eine reine Formsache ist, das ändert dann nichts mehr. Und das war natürlich ziemlich ärgerlich, dass man gesagt hätte, okay, man hätte darüber wenigstens nochmal abstimmen können, auch wenn überhaupt nicht klar ist, ob dem zugestimmt worden wäre. Das heißt jetzt nicht, wenn das nicht passiert wäre, wäre das Ding nicht durchgegangen, sondern einfach, man hätte darüber nochmal abstimmen können. Und was auch vielleicht interessant gewesen wäre, wie dann die Mehrheiten gewesen wären und ob die genauso breit waren wie am Ende mit eben 348 Abgeordneten für diese ganze Richtlinie und 274 dagegen.
Genau, also es war eine heiße Debatte, es gab auch wieder Tiefpunkte, als Julia Reda geredet hatte, haben die Konservativen irgendwie rumgepöbelt, konservative alte Männer am Pöbeln, auch respektlos, ne? Also es war, das fand ich in dem ganzen Ding interessant, wie Julia Reda eigentlich immer so eine mega sachliche Position, also in den meisten, es gab einen Fall, wo es nicht so war, den wir auch beschrieben haben, wo es darum ging, ob Verleger Druck auf Politiker gemacht hätten mit quasi der Ansage, wenn ihr nicht dafür stimmt, dann berichten wir schlecht über euch. Und das ging in der Pressekonferenz, die wir vorher erwähnt hatten, mit Axel Voss und Julia Reda, ging es darum, ob Voss dann gesagt hätte, ja, das ist so passiert. Darüber gab es auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Aber ansonsten fand ich Julia Reda immer extrem sachlich und ruhig und im Ganzen, das war irgendwie auch so, war alle sind aufgeregt und dann kamen immer diese ruhigen Videos, Ansagen. War eh ein schönes Zusammenspiel von Parlamentarismus und außerparlamentarischer Opposition und irgendwie so eine, also das zeigt, dass man eben was machen kann, ne? Also.
Wobei das auch ein bisschen witzig war, ich meine, auf der Demo, dann am Ende am Brandenburger Tor hat ja Julia Reda nochmal eine Rede gehalten und das war schon ein bisschen, das habe ich noch nie gesehen, dass dann plötzlich Leute davor stehen und skandieren, Julia, Julia, und das ist einfach so, okay, was passiert da gerade? Das war schon ein bisschen für mich zumindest, so für meine, keine Ahnung, Sozialisierung schon ziemlich seltsam.
Ja, ich meine, das war, da, aber ich glaube, also ich fand es auch interessant, demonstrationskulturell, wie irgendwie einfach auch so, wir wollen die ganze Zeit skandieren und so und nicht jetzt irgendwie normale Demo und da läuft Musik und Leute laufen, sondern es wird immer irgendwie die ganze Zeit soll skandiert werden und wir müssen laut sein und das hatte schon auch eine andere Dynamik so als so sonst so eine normale Demo, die man so kennt. Also fand ich, ja stimmt, aber mit Personen, vielleicht kommt das auch von diesem YouTuber-Ding so, ne? Dass das irgendwie auch viele so Helden, die Leute rufen nach irgendwelchen YouTubern, die auf der Bühne sollen oder also das.
Ja, oder die kommen auf die Bühne, ne? Irgendwie ja. Ein bekannter Newstime oder Herr Newstime jetzt zum Beispiel irgendwie kommt auf die Bühne und sagt irgendwas und vorher fangen die Leute schon an zu jubeln, bevor überhaupt irgendein Satz gefallen ist, nur weil er plötzlich auf der Bühne oder auf dem LKW auftaucht. Das ist ja schon irgendwie eine Sache, die kenne ich von früheren Demos jetzt aus dem klassischen Bürgerrechtsbereich jetzt gar nicht. Das ist schon Stars. Ein neues Phänomen. Ja, so Stars, genau.
Stars. Man muss sagen, Herr Newstime hat auch sehr viel eben berichtet, war einer derjenigen mit viel Reichweite, der das Thema jetzt auch die letzten Monate am Stück beackert hatte.
Und der immer wieder live gestreamt hat von Demos. Das heißt, der das auch irgendwie Leuten zugänglich gemacht hat, die jetzt nicht vor Ort sein konnten.
Genau, also es war am Schluss ein interessantes Zusammenspiel, ne? Von auch so neue Kräfte, dann irgendwie so die ganze europäische Bürgerrechts- und Grundrechtebewegung, die da auch viel getan hat. Man muss, glaube ich, trotz dieser Niederlage im Parlament, schätze ich das als einen Erfolg ein, dass Leute vielleicht auch sehen, also klar kann man sagen, okay.
Ja, du hast ja dann mal auch einen Kommentar geschrieben, der hieß irgendwie, die Protestbewegung hat gewonnen. Ich weiß nur, da gab es viele Menschen, die dann gesagt haben, so, ne, was meinst du jetzt und wie meinst du das genau?
Naja, es gab viele Leute, die sagen, ey, wir haben überhaupt nicht gewonnen, wir haben die Abstimmung verloren, aber ich sehe eigentlich, also wenn die erste Enttäuschung vorbei ist und wenn man wirklich drüber nachdenkt und versucht, das Negative wegzumachen, dann haben doch total viele Leute das erste Mal demonstriert, das erste Mal gesehen, dass man sich verbünden kann, dass man Druck auf Politik ausüben kann, dass man die vor sich hertreiben kann und dass da was geht, ne? Und die haben irgendwie Europarecht gelernt, die wissen, was Trilog ist. Wer weiß, was Trilog ist? Die haben sich mit einem unglaublich trockenen, furchtbaren Thema auseinandergesetzt. Die wissen irgendwie, okay, es kann auch Abgeordnete geben, die nicht irgendwie die da oben sind, sondern mit denen man zusammenarbeiten kann. Also die haben irgendwie Politik, da haben ganz viele Leute Politik kennengelernt, die haben die schäbigen Seiten kennengelernt, aber haben auch wirklich die guten Seiten. Und ich glaube letztlich, wenn man jetzt nicht aufgibt und nicht denkt, oh, jetzt ist alles scheiße, die machen doch eh, was sie wollen, dann kann man darauf eigentlich auch aufbauen und sagen, geil, da geht was. Und ich fand, ich finde es wichtig, dass eben nicht so eine am Ende so eine frustrierte Nummer bei rauskommt. Ich fand das übrigens auf dieser Demo in Berlin auch richtig geil, dass irgendwie die Demo wurde ja durch die Polizei wurde die Route geändert und dann ging es durch diese Routen, also die wurde geändert, die Route, weil zu viele Leute auf der Demo waren. Das ist natürlich auch der Hauptgewinn für eine Demo. Aber und dann wurde die neue Route ging an der Botschaft der Europäischen Union vorbei, dann zufällig. Und dann zieht die Demo da vorbei und die Leute rufen, ja, zur EU, nein, zu 13. Und ich fand das irgendwie, das ist halt nicht irgendwie so eine stumpfe rechtspopulistische Scheiße, die irgendwie versucht, da einen Keil reinzutreiben und Europa schlecht zu machen, sondern die Leute haben gesehen, hey, werden die Gesetze gemacht und da müssen wir ansetzen. Und eigentlich sind wir dafür. Und das fand ich eigentlich, also ich sehe das bei allem Enttäuschung über diese Abstimmung, sehe ich da auch positive Seiten. Deswegen auch der provokante Titel, die Protestbewegung hat gewonnen.
Ja, ich finde es nur wichtig. Mir ist aufgefallen, halt nachdem diese Abstimmung passiert ist, kam relativ schnell so auf Twitter und anderen sozialen Medien so diese ganzen Aufrufe von wegen so, ja, das Ding ist jetzt durch, ist blöd gelaufen, aber geht wählen und irgendwie nie mehr CDU. Und ja, ist ein legitimer Aufruf. Europawahl ist ja bald und da sind ja auch junge Leute, die jetzt dann schon wählen dürfen und dann vielleicht nicht unbedingt ihre Stimme der CDU geben. Aber dabei darf es halt auch nicht stehen bleiben. Ich finde gerade dadurch, dass Leute jetzt ein bisschen quasi gelernt haben, wie so Protest funktioniert, würde ich mir halt wünschen, dass sie nicht nur wählen gehen am 25. und dann passiert bis zum nächsten Mal wieder nichts, sondern dass Leute jetzt auch merken, was eine Bewegung auch ausrichten kann und sich dann eben auch anderweitig noch organisieren und engagieren und politisch bleiben. Und sei es jetzt, ob es gegen irgendwie Artikel 13 geht oder ob es darum geht, irgendwie eine bessere Klimapolitik zu machen. Also ist ja eigentlich vollkommen egal, aber ich hoffe eben, dass dieser Lerneffekt da ist, dass Leute merken, dass sie sich zusammenschließen und bewegen können. Auch über eigentlich so vielleicht manchmal auch ideologische Gräben hinweg. Das heißt, wenn man eigentlich keine Gruppe ist, die normalerweise mit, weiß ich nicht, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber die vielleicht nicht zusammenarbeiten würden, aber dann merken, wir haben ein gemeinsames Thema und gehen eben dafür auf die Straße, wenn es nicht gerade Nazis sind.
Ja, genau. Also ich meine, das mit der Wahl ist natürlich auch ein Ding. Wir gehen wählen und wählen jetzt nicht die CDU. Ich glaube auch nicht, dass sie die SPD wählen, weil die SPD eben auch dafür gestimmt hat. Und die Piraten sollen sie jetzt auch nicht mehr wählen, weil Julia Reda dazu aufgerufen hat, die nicht zu wählen, weil dort der Listenplatz 2 mit einer Person besetzt ist, die wegen sexueller Belästigung Vorwürfe gegen diese Person bestehen. Mal gucken, was dann eigentlich so übrig bleibt. Bei den Grünen gab es ja auch Leute, die für die Reform gestimmt haben, bei der FDP.
Weiß ich gar nicht.
FDP, also bei den Liberalen insgesamt, ja, aber okay, aber das. Ich meine, wenn von so einer Bewegung auch nur ein paar Prozent irgendwie politisch hängen bleiben im Sinne von, ich mache jetzt mehr, dann ist viel gewonnen. Und ich bin da gerade, was so Proteste angeht, irgendwie nur ein paar Tage vor den Protesten gegen die Urheberrechtsreform waren ja 300.000 Schülerinnen und Studenten auf der Straße, um für eine andere Klimapolitik zu kämpfen. Also ich glaube, da entsteht gerade was, wo basisdemokratisch von unten auf der Straße irgendwie Politik eingefordert wird. Und das kann immer nur gut sein.
Ich glaube, es ist auch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder?